und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode habe ich eine spezielle Episode, denn ich habe einerseits zwei Gäste, das hatte ich schon länger nicht mehr, plus auch das Thema, das weniger mit Digital Marketing zu tun hat, sondern viel mehr mit dem ganzen Aufbau einer Agenturgruppe. Denn das Thema ist, die Hutter Consult ist seit 3 Jahren Teil der Mighty Group und daher ist mit mir einerseits Thomas Hutter, CEO und Gründer der Hutter Consult und jetzt Partner der Mighty Group. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
Hi, Besmer.
Und der zweite Gast, der dabei ist, der hat mit 22 Jahren seine erste Agentur gegründet, hatte 2019 die Idee, etwas Größeres aufzubauen und wurde dann mit einer Private Equity Firma handelseinig. Er ist CEO des führenden Agenturnetzwerkes in Deutschland und der Schweiz, kommt ursprünglich auch aus Mainz und er selbst ist sehr gerne mit seinem Hund in der Natur unterwegs. Er ist CEO der Mighty Group. Hallo und herzlich willkommen, David Rost.
Hi Thomas und Thomas. Freut mich, dabei zu sein.
Es freut mich, dass du dabei bist mit deinem prall gefüllten Kalender. Von daher schön, dass wir da noch vor Jahresende einen Termin gefunden haben und deshalb steige ich auch direkt in meine zwei Fragen ein, die die geneigten Hörerinnen und Hörer kennen. Und zwar die erste Frage ist, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten, David?
Ja, ich glaube, das kann ich relativ klar mit ChatGPT beantworten. Ich würde meinen, das ist nach Gmail und der Google Calendar App doch meine mittlerweile am häufigsten frequentierte Umgebung. Ja. Ist schon Wahnsinn, wie sich das manifestiert hat im Arbeitsalltag. Also das ganz klar, ChatGPT.
Perfekt. Dann die zweite Frage, wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest oder bei dir jetzt eher auf einem weiteren Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
Also am liebsten auf gar keinem. Aber ja, ich durfte ja gerade ein relativ umfangreiches Interview in der aktuellen Ausgabe der Forbes geben. Das war schon eine große Ehre. Und die Forbes finde ich tatsächlich auch so von ihrem, ich sag mal, redaktionellen Mix her sehr passend für das, was ich so mache. Ja? Ja. Verbindet irgendwie Lifestyle, Business und diese Themen. Und insofern würde ich das, glaube ich, mit Forbes beantworten. Wenn ich ein Magazin wählen müsste, wäre es das.
Perfekt. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein. Eben die Hutter Consult seit 3 Jahren bei der Mighty Group. Im Dezember 2021 hat Thomas Hutter die finale Unterschrift gegeben und somit den Verkauf rechtskräftig betitelt bzw. unterschrieben. Und seitdem sind wir Teil der Mighty Group. Und ich möchte in dieser Podcast-Episode einerseits mal auf die Mighty Group eingehen. Eben, was ist so die Idee dahinter, auch die Vision dahinter? Und natürlich dann auch mit Thomas, wie hat er sich gefühlt, wenn man so eine Agentur aufbaut, 12 Jahre an der Agentur gearbeitet, mehr oder weniger fast Einzelkämpfer mit einem Team, das gewachsen ist und dann plötzlich eigentlich von einem Tag auf den anderen die Agentur wie abgegeben hat oder das Baby Teenager übergeben hat. Das wird dir ja irgendwann mal blühen dann mit deinen Kindern, dass du die dann, deine Töchter dann auch jemand übergeben wirst. Jetzt mit der Firma hast du schon erste Erfahrungen gemacht. Bevor wir aber eben da gehen, so, was ist so einleitend, beziehungsweise was, du hattest ja gesagt in dem Forbes-Interview, du hattest die Idee für was Größeres, auch eine Vision. Was war damals deine Vision beziehungsweise auch der Grund für die Gründung der Mighty?
Also ich glaube, das lässt sich am besten so beantworten, dass ich aus meiner Beobachtung und den Gesprächen, die ich geführt habe mit existierenden Gruppenmodellen und ich sag mal Anschlussszenarien für Agenturgeschäftsmodelle, immer eigentlich so aus den Terminen herausgegangen bin, dass ich mir dachte, das ist es nicht. Das wäre es zumindest nicht für mich gewesen. Und es muss doch ein System geben, das noch, ich sag mal, attraktiver ist und noch mehr Spaß macht, das Unternehmertum noch besser, ich sag mal, konserviert, diesen Gründerspirit, aufrechterhält und gleichzeitig eben auch, ich sag mal, eine spannende Perspektive bietet, bei der sich die Gründer und treibenden Kräfte in der Agentur, um die es geht, sozusagen auch weiterentwickeln können. Ja, einerseits inhaltlich, andererseits aber auch, was die Größe betrifft. Also letztendlich so quasi den Fastlane. Ja. Und der dritte Aspekt ist sicherlich die Erkenntnis, dass, ich sag mal, organisches Wachstum zwar eine tolle Sache ist und wichtig ist und auch ganz, ganz großen Stellenwert hat in dem, was wir tun, dass aber, ich sag mal, diese Zeit, die es braucht, um eine große Organisation zu entwickeln, natürlich durch anorganisches Wachstum sehr stark verkürzt werden kann. Ja, und dass man letztendlich eben auf dem Fastlane viel schneller vom Fleck kommt, wenn man auch die Möglichkeit hat, eben Unternehmen zu akquirieren. Und da hat sich eben im Fall von unserem Geschäft für mich sehr klar herausgestellt, dass komplementäre Spezialisten da der richtige Weg sind. Ja, also quasi weg vom Bauchladen, weg vom generalistischen, ich mache alles so ein bisschen. Ja, auch aus der Beobachtung heraus, dass diese Full-Service-Digitalagenturen, um es mal so zu nennen, ihren Zenit irgendwie schon überschritten hatten, auch 2019 schon. Und ich sehr stark der Auffassung war, dass es vertiefte Kompetenzen braucht, einerseits, um ein attraktiver Employer zu sein für das beste Talent, andererseits aber auch, um der richtige Partner und Dienstleister für die Unternehmen in der Bewältigung ihrer Herausforderungen sozusagen zu sein. Ja. Und das eben klar aus dieser Expertise-Richtung her.
Das ist ja, ich stelle mir das als große Herausforderung vor, weil insbesondere Agenturen sind sich ja gewohnt, eher laut zu sein, ihre Expertise ja auch zur Schau zu stellen, wo man dann teilweise erst später sieht, was effektiv dahinter ist. Wie wählt ihr potenzielle Agenturen aus?
Ja, das hat sich relativ klar herauskristallisiert in den vergangenen Jahren, was da so die, ich sag mal, elementaren Weichenstellungen sind, die gegeben sein müssen, damit das matcht. Das ist sicherlich allem voran immer der Peoples-Faktor letztendlich. Ja, kommt man miteinander zurecht? Spricht man dieselbe Sprache? Teilt man ein ähnliches Zukunftsbild und eine ähnliche Vision nach vorn? Ganz klar, denke ich, der wichtigste Punkt, weil schlussendlich ist das und wird es auch People's Business bleiben. Ja, und da ist eben, glaube ich, diese Kompatibilität der Persönlichkeiten ganz, ganz wichtig. Auch wohlgemerkt in einer Bandbreite, ja. Also auch Unterschiedlichkeit ist, finde ich, extrem wichtig. Ja, wenn wir lauter, ich sag mal, homogene, gleichgeschaltete Typen in einen Raum sperren, dann wird da nichts Spannendes bei rauskommen. Ja, aber gerade auch, ich sag mal, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Sichtweisen zusammenzuführen unter der Maßgabe, dass am Ende des Tages alle sehr pragmatisch operieren. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Dann natürlich damit einhergehend generell der strategische Blick auf das Business. Ja, passt das? Ist die Flughöhe da, wo wir sie brauchen? Ist der Qualitätsanspruch da, wo er sein muss, damit man eben auch innerhalb eines komplementären Netzwerks Empfehlungen aussprechen kann, ohne befürchten zu müssen, dass sie einem am nächsten Tag um die Ohren fliegen. Ja, also ganz klar dieser Best-in-Class-Anspruch für uns. Und dann natürlich der dritte Aspekt, der in so einer, ich sag mal, Shareholder-Community wahnsinnig wichtig ist, ist natürlich, ich sag mal, das Thema Financials und Stabilität, organisches Wachstum, Vermeidung von Klumpenrisiken, diversifizierte Kundensegmente, also Industrien etc. pp. Ja, da gibt es einfach gewisse, ich sag mal, Anforderungen, die quasi obligatorisch gegeben sein müssen, damit wir da auch so einen Prozess erfolgreich zum Ende führen können.
Genau. Jetzt die erste Anfrage bei Thomas bezüglich Mighty war ja Anfang 2021. Wie seid ihr auf Thomas und die Hutter Consult aufmerksam geworden?
Ja, also ich glaube, Thomas kannte ich wahrscheinlich schon seit Beginn meiner eigenen Laufbahn in dem Business. Also ich meine, dass sein oder euer Blog wahrscheinlich der war, den wir am häufigsten besucht haben, wenn wir uns fachliche Fragen gestellt haben zum Thema Tracking, zum Thema, ich sag mal, Performance-Marketing, insbesondere eben in den sozialen Netzwerken. Also da kamst du ja um Thomas und Hutter Consult gar nicht drum herum. Ja, insofern war das für uns immer eine Autorität, und eine Institution gewissermaßen im Digital Advertisement Business. Und ich muss zugeben, ich habe ihm immer unterstellt, dass er Deutscher wäre, weil er so sichtbar ist in Deutschland, dass man das einfach erstmal so per se annimmt, ja. Und ich habe dann erst wirklich 2021 realisiert, dass da ja noch eine Landesgrenze überwunden werden muss, um mal zusammenzukommen physisch. Das war ein Aha-Erlebnis für mich. Ja. Also ich hatte Thomas schon lange auf dem Schirm.
Aber ich kann dich da beruhigen, du bist nicht der Einzige. Es kommen immer mal wieder Telefonanrufe, die dann plötzlich so sagen, warum haben Sie so einen Schweizer Akzent? Ja, wir sind ein Schweizer Unternehmen. Ah, Sie sind kein deutsches Unternehmen. Nee, nee. Ah, ich dachte, ihr seid aus Deutschland. Also es kommt immer mal wieder vor. Mhm. Genau. Thomas, was waren so deine Gedanken, als du die Anfrage von David bekommen hast?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte die Anfrage ja nicht von David, sondern von einem Unternehmen, das sich auf M&A spezialisiert hat und wahrscheinlich mit vielen Unternehmen Gespräche in diese Richtung geführt haben. Ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt, dass die Anfrage kam, auch eigentlich noch nie Gedanken dazu gemacht, die Firma zu verkaufen, beziehungsweise in diese Richtung Gedanken zu machen, mit jemandem zusammenzugehen, und war entsprechend auch überrascht. Fand es grundsätzlich aber von der Idee her spannend, weil man kämpft als Agentur jeden Tag mit Herausforderungen in verschiedenen Bereichen, und war dann mal auf die erste Anfrage eigentlich ganz offen, mal mehr zu hören, worum es überhaupt geht, und habe mich dann auch im Zug von dem eigentlich zum ersten Mal wirklich so Gedanken gemacht, was heißt das, wenn man verkauft, was sind Möglichkeiten, die daraus entstehen, einerseits fürs eigene Unternehmen, andererseits natürlich auch, was heißt das für ein Konstrukt, wo man dazukommt, was erwarten die vielleicht dann auch von einem in die Richtung, und kamen dann ganz, ganz, ganz viele Fragen und Themen auf, und terminlich passte das unheimlich gut hinein, weil es war im Frühjahr 2021, ich hatte Urlaub gebucht und habe dem entsprechenden Person von der M&E-Firma auch gesagt, ja, mach mal einen Vorschlag, ich gehe dann und dann in den Urlaub, weil dann habe ich mal Zeit, so losgelöst vom Alltag Gedanken zu machen. Und von dem her war es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt.
Was waren schlussendlich für dich die Gründe, dass du dich für Mighty entschieden hast?
Bei den ersten Gesprächen war immer wieder so ein Thema Kommunikation und Austausch auf Augenhöhe, also auch vom Investor dahinter. Das hat sich bei den Gesprächen eigentlich auch so ziemlich gut gezeigt, dass man ähnliche Überlegungen hat, dass man gewisse Ziele verfolgt, die eigentlich größer sind als das, was man sich selbst vorgestellt hat, und von dem her, vom Mindset her eigentlich ein recht guter Match da war. Bei mir waren verschiedene Themen, die mitgespielt haben. Einerseits war so das Thema Beteiligung vom Management an der Firma ein Thema, was man aus eigenen Stücken eigentlich recht schwierig lösen kann, aber im Zusammenspiel mit so einer Transaktion Lösungen sich anbieten. Und ich fand den Austausch von Anfang an sehr ehrlich, und man hat eigentlich offen über Stärken und Schwächen kommuniziert, wo man ja häufig in Pitchphasen eigentlich nur über Stärken spricht. Und ein anderer Aspekt, der mir relativ wichtig war, wir haben eine eigene Positionierung. Die anderen Unternehmen, die damals zu Gruppen gehörten, hatten das ebenfalls, und jeder blieb eigentlich das, was er war, beziehungsweise die Aussicht darauf, dass wir uns nicht irgendwie in ein Konstrukt reinzwängen müssen, was dann irgendwie nicht zu uns passt oder nicht unserem Autonomieverständnis her passt, war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das wurde mir von Seiten Mighty beziehungsweise von David und den anderen Personen, wo ich Gespräche dazu hatte, eigentlich soweit zugesichert und garantiert.
Und ich hoffe, auch gehalten, Thomas.
Also ich kann sagen, von den Dingen, wo wir besprochen haben, wurden, glaube ich, 95% eingehalten und die 5%, die könnte man dann noch unter Missverständnisse verbuchen. Es wurde eigentlich extrem viel eingehalten von dem, was versprochen wurde. Und ich glaube, das ist, wenn man sonst Kunden, Lieferantenbeziehungen etc. kennt, ja meistens nicht der Fall, dass so viel eingehalten wird.
Sehr spannend. Du sagtest ja eben, du hast dir dann auch Vorstellungen gemacht oder Gedanken gemacht, was das für die Hutter Consult bedeutet. Was waren da so für Gedanken dabei, beziehungsweise wo hast du dann auch die Hutter Consult in diesem Konstrukt gesehen, vielleicht auch was die Weiterentwicklung der Hutter Consult anbelangt?
Wenn du so ein Konstrukt betrachtest und dann schaust, wo hast du Anknüpfungspunkte, beziehungsweise wo hast du vielleicht im Alltag auch Probleme? Ich meine, David hat das vorhin sehr schön gesagt mit diesem organischen Wachstum. Die Firma war die 12 oder 11 Jahre davor organisch gewachsen, entsprechend gesund gewachsen, aber nie mit den Möglichkeiten. Also ich sage jetzt mal, es tut sich irgendwie ein Trend in unserem Bereich auf. Man hat das Gefühl, okay, sollte man eigentlich so schnell wie möglich anbieten können. In diesem normalen Gefilde drin hast du natürlich dann die Problematik, kann ich diese Investitionen tätigen? Wie schnell geht das? Es sind ganz viele Anknüpfungspunkte, wo du eigentlich relativ langsam unterwegs bist und dass viele Kunden ein breiteres Dienstleistungsfeld gerne möchten, dass du selber die Expertise anbieten kannst, versus, ich meine, wir waren noch nie so positioniert, dass wir irgendwie einen Bauchwarenladen haben und von links bis rechts alles anbieten, war das für mich so eigentlich genau die Möglichkeit, punktuell bessere Dienstleistungen anbieten zu können, auch wenn sie nicht aus dem eigenen Haus direkt kommen, sondern dann halt vielleicht von der Schwesteragentur oder vom Bruderunternehmen oder wie man das auch immer bezeichnen will, entsprechend puzzlemäßig hinzufügen kann. Und ich glaube, das war schon einer der Hauptpunkte für den Entscheid. Neben dem, dass natürlich auch eine breitere Abstützung, ich sage jetzt mal, gewisse Risiken, die man selber als Unternehmer hat, auch abfedert. Vorm IT war extrem vieles von mir abhängig, klar, mit einem guten Führungsteam, aber schlussendlich bist du der einzige Anteilsinhaber und entsprechend ist auch ein Risiko für das ganze Unternehmen damit verbunden. Und die Perspektive, dass sich das breiter abstützen lässt und unter Umständen auch mal, wenn du selbst vielleicht aus irgendeinem Grund, das kann gesundheitlich sein, das kann irgendwas ein Grund sein, mal ausfällst, dass es breiter abgedeckt ist. Mhm. Und mit einer Größe von irgendwie so 25, 26 Personen, da hast du natürlich immer wieder, ich sage jetzt, gewisse Spannungsdinge. Für das eine bist du zu groß, für das andere bist du zu klein. Und da war der komplementäre Ansatz für mich eigentlich schon sehr, sehr spannend.
Ja. Nochmals zurück auf die Auswahl der Agenturen, David. Du sagtest eben, sehr viel People-Business schlussendlich. Also wie matcht die Person? Was gibt's für weitere Faktoren, die ihr dann, wenn es dann mit der Person matcht, noch prüft, um eben zu schauen, passt die Agentur zu Byte oder eben eher weniger oder aktuell doch nicht?
Ja, also einerseits natürlich, wie gesagt, diese obligatorischen Faktoren, Financial Profile, die wurden ja schon genannt, die sind natürlich relevant. Ich glaube, was das ansonsten hervorstechendste Thema ist, sind die letztendlich Intercompany-Schnittpunkte zwischen den bestehenden MIT-Agenturen und der potenziell neuen Agentur. Ja, und was wir dann gerne machen, ist, dass wir eben solche Chemistry-Meetings organisieren, wo dann, ich sag mal, diejenigen zusammenkommen, die sich dann als die, ich sag mal, relevantesten Puzzlestück-Partner sozusagen hervorgetan haben. Also wir holen jetzt nicht jedes Mal dann irgendwie 50 MIT-Partner zu einem Workshop, wenn wir mit einer Agentur sprechen, aber ich sag mal so die 5, 6 Agenturen mit den größten Schnittpunkten zu einer neuen Akquisition, die laden wir dann gerne ein, vernetzen die Agenturen auch untereinander, sodass sozusagen auch ungefiltert, ohne jetzt Holding und Mighty Management bei sein, einfach offen gesprochen werden kann. Ja, und hey, was sind deine Erfahrungen? Wie lief das Ganze für dich? Ist das wirklich so, dass es eben auch entsprechend Raum gibt für authentische Kommunikation zwischen den Akteuren? Ja, also drum prüfe, wer sich ewig bindet. Nach dem Motto versuchen wir da einfach unseren Teil, unsere Hausaufgaben zu machen und sicherzustellen, dass beide Seiten wirklich wissen, worauf sie sich einlassen. Einerseits von den Business Opportunities her, andererseits aber eben auch zwischenmenschlich. Ja, das ist, glaube ich, für uns auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, der auch darüber entscheidet, ob wir quasi mit einer Akquisition fortfahren oder vielleicht auch nicht. Ja, und das haben wir in der Vergangenheit wirklich auch immer sehr ernst genommen. Also wir haben tatsächlich sehr viele Prozesse auch abgebrochen. Also Prozesse jetzt nicht unbedingt im Sinne von die Due Diligence wurde schon gestartet und dann haben wir es uns nochmal anders überlegt. Das machen wir nicht. Ja, also wenn wir an diesem Punkt sind, dann ziehen wir das auch durch in der Regel. Sondern tatsächlich noch davor bei, ich sag mal, auf den ersten Blick spannenden synergetischen Szenarien dann aufgrund eben des Chemistry-Checks zu sagen, puh, lassen wir mal lieber. Ja, also Pragmatismus ist für uns wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ja, und Stabilität und eben auch kluges Unternehmertum.
Du hast ja gesagt, eben das Finance Profiling, das wird ja dann eben mit der Due Diligence geprüft. Thomas, wie hast du diesen Prozess damals wahrgenommen? Der lief ja doch über einige Monate hinweg.
Auf die eine Seite positiv, weil man professionell begleitet wurde und entsprechend Unterstützung bekam. Auf der anderen Seite unheimlich stressvoll, weil Fragen gestellt haben, wo du die eigentlich noch gar nie gestellt hast, beziehungsweise wenn du mal so eine Anforderungsliste bekommst, was alles eingeschaut werden muss, sieht das auf den ersten Blick nach unheimlich viel aus. Wenn man es dann detailliert durchgeht und sagt, ja, haben wir nicht, dann siehst du dann aber auch, dass der Katalog halt grundsätzlich von größeren Akquisitionen her wahrscheinlich zustande kommt oder nicht immer auf einen Kleinunternehmen, und ich denke, mit 25 Leuten bist du ein Kleinunternehmen, angewendet wird. Aber ja, es sind so viele Dinge, wo neben dem Alltag, wo ja das Geschäft weiterlaufen muss, halt sehr viele Fragen aufwirft, auch Dinge, wo du dann denkst, scheiße, das haben wir noch gar nie gemacht. Wofür ist das gut? Wenn du dann hinterfragst, weißt du nachher auch, wofür es gut ist, beziehungsweise wenn man es dann mal aufgearbeitet hat, ist man froh, dass man es aufgearbeitet hat und Bescheid weiß. Also es war stressvoll, aber ich habe unheimlich viel über die eigene Firma gelernt, wo ich dachte, ich wüsste es schon. Ja. Und gewisse Dinge haben sich dann aber auch irgendwo bewahrheitet, wo du im Bauchgefühl das eigentlich wusstest, das aber nicht belegen konntest. Und wenn du das Ganze dann mal, ich sage jetzt mal, buchhalterisch auseinander nimmst und von einer anderen Perspektive betrachtest, hattest du das richtige Gefühl, aber es war nicht irgendwo bestätigt. Ja. Und bei mir kamen dann noch so ein paar persönliche Dinge mit dazu, wie privat eine Trennung etc., was das Ganze, ich sage jetzt mal, auf der emotionalen Schiene vielleicht nicht unbedingt einfacher macht, aber ja, wir haben es überlebt und ich will die Zeit auch nicht missen. Ja.
Jetzt eben seit Dezember 2021 ist die Hutter Consult Teil der Mighty Group. Wie lief bis anhin die Integration der Hutter Consult in die Mighty Group, beziehungsweise auch die Zusammenarbeit? Ich frage mal zuerst Thomas und dann komme ich zu dir, David.
Ja, ich glaube eben die Frage zu David wäre da wahrscheinlich nicht die falsche. Also ich glaube, grundsätzlich gehst du am Anfang mit deiner Erwartungshaltung hinein, die ein unheimliches Tempo vorsieht. Gleichzeitig merkst du aber auch, dass nicht alle Dinge so schnell gehen müssen, dürfen, können, weil verschiedene Aspekte zusammenhängen. Und jetzt gerade im Fall von Mighty waren ja einige Unternehmen vor uns schon in der Gruppe mit dabei, wo es auch darum geht, sich heranzutasten, wer ist wie unterwegs, kennenlernen etc. Und ich persönlich hätte mir das am Anfang alles gerne ein bisschen schneller gewünscht. Im Nachhinein muss ich sagen, nee, es war das richtige Tempo, weil man kann auch Dinge zu schnell irgendwo versuchen aufzugleisen. und dann merkt man nachher, was für Fehler passiert wurden oder Dinge nicht überdacht wurden etc. Aber ich würde jetzt sagen, mittlerweile ist man da auf einem sehr, sehr guten Weg mit viel Austausch, mit Möglichkeiten, die sich daraus auch ergeben haben. Nur schon auch das Spiegeln von gewissen Informationen und Ideen, wo man mal neutral jemanden anderen fragen kann, was meinst du dazu? Weil, ja, ich meine, wenn du irgendwie 12 Jahre lang alleine entscheidest, hast du gewisse Dinge im Gefühl mit drin, aber manchmal fehlt dann auch die Nebenperspektive, die mal aufzeigt, hey, aber da sind vielleicht noch Fallstricke oder denk doch das mal ein bisschen größer oder schau es nicht isoliert nur auf diese Schiene an. Und das war ganz, ganz wertvoll und darum bin ich auch froh, ging am Anfang vielleicht nicht ganz alles so schnell, wie ich es mir vorgestellt habe, weil es war im Endeffekt eigentlich nachhaltiger.
Ich kann da vielleicht von meiner, ja, ich kann da vielleicht von meiner Seite nur anbringen, dass ich sagen muss, dass die Zusammenarbeit auf der Post-Merger-Integrationsebene, wie man ja sagt, mit euch immer extrem zügig, strukturiert und effizient letztendlich über die Bühne gegangen ist, was wir immer sehr zu schätzen wussten. Ja, also wir haben natürlich auf Ebene der Holding da viele Projektchen und viele, viele Themen, die wir irgendwie alle unter einen Hut bringen müssen. Und da sind solche Akteure, die dann den quasi Use Case verstehen und auch verstehen, dass es irgendwie zackig gehen muss jetzt mit der Umsetzung, damit man auch wieder zu einem Endpunkt kommt in diesem Projekt, einfach wahnsinnig geschätzt. Ja, und da zählt ihr auf jeden Fall zu den Strebern in der Community, was wirklich wahnsinnig wertvoll ist. Und es macht auch mal großen Spaß, mit euch über Tool-Themen und Prozessthemen zu sprechen. Man merkt einfach, dass ihr eure Company und das, was in der Company passiert, für ein Dienstleistungsunternehmen wahnsinnig gut im Griff habt. Und insofern glaube ich, ist auch die Wahrnehmung, die ihr habt für diese PMI-Themen, vermutlich eine schmerzfreiere, ja, als vielleicht bei dem ein oder anderen Akteur, der weniger affin ist für Tool-Themen, Prozessthemen etc. Ja, und das ist schon sehr nah am Best Case, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, was man ja auch sagen kann, auch dass viele Themen ja noch vor uns liegen, jetzt weniger auf der Integrations- und Prozessstrecke, sondern vor allem eben auch auf der Gestaltungsebene. Ja, also wir haben uns ja jetzt mal so zusammengepuzzelt mit diesen Agenturidentitäten. Da kommen jetzt natürlich auch noch ein paar dazu und ich glaube, das wird eine wahnsinnig spannende Reise, die da vor uns liegt in Bezug auf eben jetzt die Gestaltung des Themenkomplexes, in eurem Fall jetzt eben rund um Performance Marketing, Social Advertising und diese Themen, ja, wo wir, glaube ich, jetzt schauen können, dass wir da aus 1 und 1 3 machen.
Also ich glaube generell auch dieses Spannungsfeld sind ja sehr unterschiedliche Agenturen mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren alles gründergeführte Unternehmen, wo auch sehr viele unterschiedliche Charaktere zusammenkommen. Und ich glaube auch da irgendwo eine Basis zu finden, wo alle irgendwo dahinter stehen können, das ist nicht immer einfach. Und das merkt man ja nur schon in Diskussionen, wo teilweise 2 oder 3 unterschiedliche Parteien mit involviert sind, dass es nicht immer ganz so einfach geht. Und du hast ja gesagt, David, irgendwo finanzielles Setup muss auch irgendwo stimmen. Das heißt, die Unternehmen agieren ja eigentlich alleine schon relativ erfolgreich und dass man dann vielleicht nicht immer jedes Puzzlestück beim anderen zuerst priorisiert, ist teilweise auch dem Tagesgeschäft geschuldet. Also
absolut.
Von dem her, ich glaube, die Herausforderungen, die sind in der Konstellation nochmals eine andere als da, wo man sagt, wir sind ein großes Unternehmen, es ist ein Auftreten gegen außen. Und ich glaube aber auch, das macht vielleicht gerade den Unterschied aus.
Genau. Ist ja aber dann auch eben, es gibt ja Agenturgruppen, die nehmen dann die Firma wie ein, geben der dann neuen Namen, integrieren die in die bestehende Gruppe, die bekommen auch eine neue Kultur. Das ist ja bei Mighty nicht der Fall. Das heißt, jede einzelne Agentur hat ihre eigene Kultur. Sprich, es treffen sich auch sehr viele unterschiedliche Kulturen. Wie geht Mighty damit um?
Also ich würde behaupten, dass es zu den größten Werten zählt, die bei Mighty zu finden sind, eben diese Unterschiedlichkeit. Ja, dass du eben aus eben auch Talentsicht die Möglichkeit hast, das für dich perfekte Zuhause innerhalb der Gruppe zu finden, wo du dich am wohlsten fühlst und wo dir die professionelle Arbeitsumgebung am meisten zusagt. Das ist, glaube ich, ein toller Wert und natürlich auch der Aspekt, dass man voneinander lernen kann, sich inspirieren lassen kann, sich so ein bisschen Scheiben abschneidet von den anderen. Das hat natürlich auch einen ganz tollen Wert. Und wir sind überhaupt keine Verfechter davon, mit einem, Modus Unternehmen umzubauen, wo wir ein letztendlich Diktat vorgeben, wie gewisse Themen bis ins kleinste Detail, bis hin zu den Blumen auf der Rezeption geregelt sein muss. Ja, das finden wir ganz furchtbar. Deswegen ist auch dieser Uncorporate-Hashtag für uns ein ganz integraler Bestandteil und etwas, wofür wir stehen wollen. Ja, wir wollen eben diesen Prozess, Bullshit am Ende des Tages nicht. Ja, wir wollen intelligente Synergien. Wir wollen natürlich eine Datengrundlage, die belastbar ist, die funktioniert und die natürlich irgendwo die gleiche Qualität agenturübergreifend wiedergibt. Wir wollen aber nicht Bürokratie und Prozessgetriebenheit zum Selbstzweck. Ja, und wir glauben, dass das eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass eben Leute wie ihr beide auch Lust an der Sache habt und diese eben nicht verliert, weil ihr euch plötzlich wie Angestellte eines Konzerns fühlt, die ihr ja nie sein wolltet, weswegen ihr euch ja auch dazu entschieden habt, Unternehmen zu gründen, Agenturen selber aufzubauen und Dinge eben anders zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist mal so der Fokus für uns, was dieses Thema betrifft.
Bei dir, Thomas, was gab es da für vielleicht auch Rückschläge, auch was die Kultur anbelangt? Oder eben war es da auch eher so vom gegenseitigen Lernen geprägt?
Also vieles war vom gegenseitigen Lernen geprägt. Ich bin ein Landei. Die schon mal bei uns in Adorf waren, wissen, dass es rund um Adorf herum mehr Kühe gibt als Einwohner. Das heißt, so gewisse Diskussionen, die dann vielleicht auch auf einer kulturellen Ebene stattfinden zwischen Menschen, die in einer Stadt wie Berlin leben und bei uns auf dem Land, da gehen Meinungen recht weit auseinander, wie wichtig welches Thema ist. Und das war am Anfang für mich so ein bisschen eine Herausforderung, da auch zurechtzufinden, wie viel musst du jetzt für dich übernehmen, mit was setzt du dich auseinander? Und das war sicherlich am Anfang nicht immer ganz einfach. Mittlerweile habe ich einen Weg für mich gefunden, wie es extrem gut passt und gehe da mit einigen Themen recht pragmatisch um. Aber ich glaube, so die Herausforderung, dass du plötzlich in einem, ich sage jetzt mal, internationalen Kontext mit sehr unterschiedlichen Leuten zu tun hast, war zu Beginn eher ein bisschen eine Herausforderung und jetzt mittlerweile passt das ganz gut zusammen.
Sehr gut. Und da haben wir ja noch einen dritten Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angeschaut haben. Das ist schlussendlich ja der Kunde selbst. Und ich glaube, unsere Kunden, die haben enorm profitiert, auch von dem, dass wir uns der Mighty angeschlossen haben, insbesondere, weil eben du sagtest es, Thomas, wir waren nicht der Bauchladen, wir sind auch heute noch nicht der Bauchladen, aber wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, weil früher musste man für gewisse Dinge, sei es nun E-Mail-Marketing oder SEO, was wir nicht aus dem Hause anbieten, mussten wir Partnerschaften finden oder Partner suchen, beziehungsweise andere Agenturen empfehlen, was ja auch nicht immer erfolgreich war aufgrund des Konkurrenzdenkens und jetzt ist man in einem Netzwerk drin, wo man eigentlich kein Konkurrenzdenken hat, sondern wirklich gemeinsam an einer Sache arbeitet und das ist eben einerseits für uns jetzt eher das organische Wachstum, wie können wir gemeinsam wachsen? Wie können wir gemeinsam Kunden weiterentwickeln? Wie siehst du das aus deiner Sicht, Thomas?
Also ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt. David hat das vorher gut gesagt. Man muss ja Unternehmen dazu nehmen, die einen gewissen Qualitätsstandard und eine, ich sage jetzt mal, ähnliche Denkweise haben, weil weiteres Empfehlungsgeschäft ist schlussendlich, du empfiehlst jemanden und du hast einen guten Namen beim Kunden, also willst du da ja auch nicht etwas empfehlen, was du nicht empfehlen möchtest. Und ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir können jetzt mit der Gruppe, mit Partnern arbeiten, wo du weißt, das ist eine sehr ähnliche Vision dahinter, es ist ein ähnliches Qualitätsbewusstsein dahinter, wie gesagt, thematisch Spezialisierungen drin, was es wesentlich einfacher macht, dass wenn du mit Partnern zusammenarbeiten musst, wo ein gewisser Futterneid entstehen kann, so nach dem Motto, wenn die etwas mehr machen, geht das von meinem Budget weg. Heute kann ich sagen, ja, es ist innerhalb der gleichen Gruppe. Das heißt, linke Tasche, rechte Tasche aus der Sicht her. Aber es macht es auch im Alltag viel einfacher, weil du ja gewisse Rahmenbedingungen identisch hast. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, wir haben bei uns in der Vergangenheit relativ wenig im kreativen Umfeld gemacht, beziehungsweise Storytelling jetzt beispielsweise im 9:16 Format, das war das, was wir sicherlich nicht konnten. Jetzt weiß ich ganz genau, Kunde hat eine Idee, David von Monami ist der richtige Ansprechpartner dazu, dann machst du halt kurz eine Nachricht, du, die Idee, der und der Kunde, bist du mit dabei und dann kannst du losgehen, ohne dass du noch lang über, wie teilen wir uns das Ganze auf, wer ist verantwortlich, wo du da eigentlich sehr easy damit umgehen kannst und Leute involvieren kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in diesem Puzzle, ergänzende Dienstleistungen und Mehrwert schlussendlich für den Kunden, dass die Grundwerte und die Grundfunktionalität im Hintergrund gegeben ist. Und du weißt, ich kann einen Partner dazu ziehen, wo du auch nicht Angst haben musst, der spuckt dir in deinen eigenen Garten hinein oder nimmt dir irgendwas vom Business weg. Weil so ist es eigentlich für beide schlussendlich mehr und der Gewinner daraus ist eigentlich der Kunde, der aus einer Hand wesentlich mehr kriegt und das wesentlich professioneller als eben dann beim Bauchwarenladen, wo man vielleicht sagt, man kann das und das, aber so im Detail ist das Wissen doch nicht vorhanden.
Genau. Wenn wir jetzt so die Entwicklung der Mighty anschauen in den letzten 3 Jahren, aber auch eigentlich in den letzten 4 Jahren seit Bestehen der Mighty, wie hat sich das so entwickelt, David, wie du dir das damals vorgestellt hast und wie sieht so die Zukunft der Mighty Group aus?
Ja, also ich denke, das hat sich in jedem Fall in die richtige Richtung entwickelt. Es ist ja eine sehr große Glaskugel, die man da vor sich hat, wenn man so eine Reise startet mit völlig ungewissem Ausgang. Ich erinnere mich auch noch gut an die ersten Gespräche, so die ersten 20, wo es quasi niemanden gab, außer einen selbst, ja, und du jemanden finden musstest, der sich sozusagen auf diese Reise einlässt und auch dieses Risiko dann natürlich eingeht, dass das in die Hose geht. Das war schon spannend und das Gute war, dass die Hypothese dahinter, glaube ich, für alle von vornherein valide war. Ja, also jeder, mit dem ich gesprochen habe, konnte da sofort an die strategische Outline seinen Haken machen, weil er das eben selber ähnlich beobachtet hat und auch den Need gesehen hat, da ein anderes Modell zu entwickeln. Und vielleicht nochmal als kurzer Exkurs zum Modell selbst, diese Rückbeteiligungslogik, dass eben alle an allem beteiligt sind. Die ist ja quasi in unserem Agenturgeschäft gewissermaßen bahnbrechend, weil die uns ermöglicht, eben aus diesem politischen Klein-Klein herauszutreten und für einfach eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und gewissermaßen ein sehr geringes Regelungsbedürfnis sozusagen dann ja verantwortlich ist. Und wir haben keine internen Verrechnungssätze. Ja, damit fängt's mal an. jetzt macht eine Tech-Agentur vielleicht ihre, ich sage jetzt mal 25% EBIT-Marge und eine klassische PR-Agentur ist vielleicht froh, wenn sie ihre 12% schafft oder 15% schafft. Ja, und da will ich mir gar nicht vorstellen, wie unsere tägliche Lebensrealität wäre, wenn man immer versuchen müsste, diese verschiedenen Befindlichkeiten oder Voraussetzungen alle unter einen Hut zu bringen. Ja, das ist ja gewissermaßen doomed, ja, dass es da natürlich viele Grabenkämpfe mit sich bringt. Und da ist eben dieses Rückbeteiligungsmodell, glaube ich, der ganz wesentliche Gamechanger in unserem Fall. Ja, so, und mit diesem Aspekt im Gepäck sind wir, glaube ich, sehr gut vorwärts gekommen. Und wenn ich jetzt Revue passieren lasse, was die letzten Jahre so passiert ist und diese ganzen Gespräche, die wir geführt haben, auch diesen Überblick, den man sich jetzt verschafft hat über den Agenturmarkt, sind wir, glaube ich, schon sehr stolz, dass wir es geschafft haben, einige hier der absolut renommiertesten Akteure unseres Geschäfts zusammenzubringen, ja, und hier heute von einer gemeinsamen Perspektive auch sprechen zu können.
Ich möchte kurz beim Resümee bleiben, und zwar noch ein Resümee der anderen Art, und zwar eher so, was sind deine Learnings, die du im Aufbau der Mighty Group mitgenommen hast in den letzten 3-4 Jahren, die jetzt so dein Handeln, dein Tun bestimmen?
Boah, wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Also ich glaube, ich habe ganz viel über mich selber gelernt und konnte ganz stark auch an mir und meinen sozusagen Themen arbeiten. Und auch natürlich, weil ich viele Menschen kennengelernt habe, die ich mitunter auch sehr inspirierend und spannend fand. Und eben auch beobachten durfte, wie die gewisse Themen handhaben. Ja, also das finde ich ist einfach immer schön in so einer Reise, dass man eben sehr viele kluge Unternehmer kennenlernt und sich dann natürlich dann auch viel mitnehmen kann, wenn man das möchte. Ich glaube, ansonsten sind meine Learnings vor allem in den ganzen technischen Belangen, also total game-changing für mich gewesen als Unternehmer und als jemand, der in seiner Freizeit am liebsten Unternehmen gründet. Ja, da habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt, unterschiedlichster Natur von Themen wie Konzernkonsolidierung und irgendwelchen Forecasting-Mechanismen, wo ich nie gedacht hätte, dass mich das mal interessieren könnte. Ja, bis hin zu eben auch den ganzen Themen, die dann rund um die Handelseinigkeit stattfinden müssen, um eben Deals möglich zu machen. Ja, wann funktioniert ein Deal für beide Seiten? Ja, und wie muss man die Weichen stellen, dass man an diesen Punkt kommt? Also das war für mich ganz, ganz lehrreich, muss ich sagen. Und ansonsten viele unterschiedliche Learnings, die ich jetzt gar nicht so hervorstellen kann. Ja, einfach wie bringt man so eine Flotte dazu zu sprechen? Ja, und vielleicht doch ein konkretes Thema, Salesboard, ja, ganz ganz schönes Beispiel. Du gehst im Prinzip an den Start mit einer Slack-Gruppe und einer, ich sag mal, Community, wo du dir denkst, du holst dir jetzt die Sales-Treiber aus allen Agenturen und bringst die zusammen und realisierst dann, wenn du dich in einer Arbeitsgruppe mit 15 Leuten wiederfindest, dass diese Arbeitsgruppe völlig inoperabel ist. Ja, weil alle im Prinzip nur noch irgendwie reporten, was bei ihnen so passiert, aber gar kein Gespräch auf intelligenter Ebene mehr stattfinden kann, weil dieser Rahmen dafür viel zu institutionell ist. Ja, und dass du dann eben anfängst, die Arbeitsgruppen wieder zu verkleinern, um einfach mehr Geschwindigkeit und mehr auch irgendwo Intimität reinzubringen. Ja, und das sind so die Themen, die sich natürlich in allem, was wir tun, in unterschiedlichen Formen widerspiegeln. Ja.
Ich glaube, in dem Bereich drin, diese Aussage, zu viele Köche verderben den Brei, da trifft es recht gut. Also ist so mein Learning, dass bei gewissen Themen besser ist, 2-3 Leute ins Boot zu holen, irgendwie so einen Stand X voranzutreiben und dann mehr zu involvieren, als irgendwelche Dinge von Grund auf in einem möglichst großen Gremium zu besprechen.
Definitiv, ja. Also ich bin ja selbst Mitglied des Salesboards und das ist ja heute deutlich angenehmer und auch effektiver und erfolgreicher als eben im großen Gremium. Also das kann ich aus eigener Erfahrung unterschreiben.
Ja, es ist always better. Ne? Das ist halt auch Teil der Wahrheit. Man muss irgendwo mal starten und gucken, dass man dann schnell genug auch die Weiterentwicklung abbildet. Ja, und ich glaube, das ist uns bisher, denke ich, auch ganz, ganz okay gelungen, dass wir doch versucht haben, auch nachdem wir solche Beobachtungen gemacht haben, dann auch schnell neue Modelle auszuprobieren und eben weiterzukommen. Ja.
Zum Schluss noch, gibt's noch etwas, was ihr zu den 3 Jahren Hunter Consult bei Mighty erwähnen wollt, was ihr jetzt in den letzten 45 Minuten noch nicht erwähnen konnten? Ich starte mal bei Thomas.
Nein, ich glaube, wir haben das ganz gut getroffen. Also ich kann im Nachhinein sagen, nach jetzt 3 Jahren Versprechen wurden eingehalten. Gewisse Dinge haben sich anders entwickelt, als man sich das ausgemalt hat, was nicht heißt, dass es schlechter ist, sondern es ist anders, als man das gedacht hat. Und ich glaube, das ist, wenn man mit einem Gedanken spielt, sich irgendwo anzuschließen, auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht fix an dem festhält, was man im Kopf hat, sondern schlussendlich dann aber auch das größere Gemeinsame irgendwo sieht und die Chancen für sich oder das eigene Unternehmen da bestmöglich versucht zu alignieren und halt irgendwo auch im Kopf ein bisschen flexibel zu bleiben, dass der alte, eingeschlagene Weg vielleicht manchmal auch nicht immer der beste Weg ist.
Ja, und ich würde noch vielleicht ergänzen, dass außerhalb dieser Gesprächsgruppe hier auch noch ein paar andere tolle Akteure aus eurer Company Teil der Mighty-Partnerschaft geworden sind, die wir auch sehr schätzen. Und da sind mit Claude, Florian, Stefano, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, super Köpfe mit dazu gekommen, die ich alle so kennengelernt habe, dass man sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann und immer ein sehr, ich sag mal, hands-on, zupackendes, angenehmes Doing erfährt. Ja, und das finde ich ganz, ganz toll. Das hat einen ganz großen Wert. Also diese inhaltliche Überzeugung, diese Passion für das, was wir machen, für unser Business letzten Endes, und die auch daraus resultierende Exzellenz, die ist total gegeben. Ja, und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir da 2021 zusammengekommen sind und diese Reise jetzt hier hinter uns gebracht haben. Oder begonnen haben, gemeinsam.
Genau. Ja, geht ja noch weiter, ja, noch
wir
einiges
hoffen, vor. Ja, dass die Reise noch lange weitergeht. Also,
richtig.
Ja.
Sehr gut. Ein perfektes Schlusswort. Ich möchte dir, David, und auch dir, Thomas, recht herzlich Danke sagen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, auch für die Vorbereitung und jetzt für die spannenden Antworten. Und dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich vorerst mal schöne Festtage. Weihnachten steht vor der Tür. Genießt die besinnliche Adventszeit und wir hören uns dann am 27. Dezember nochmals mit dem Monthly Update von Thomas und von mir, wo wir auch nochmals so einen Rückblick und einen Ausblick machen. Aber bis dahin wünsche ich euch besinnliche Adventstage im Kreise eurer liebsten Familien, was auch immer. Und euch zwei, David und Thomas, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke.
Bedanke mich auch.
Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf Apple Podcast und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Instagram, LinkedIn, Facebook oder auch dmu@hutter-consult.com. Wie gesagt, hören wir uns bereits am nächsten Freitag wieder mit dem Monthly Update zwischen Thomas Hutter und mir. Uns würde es freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Ansonsten spätestens im neuen Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.